Verfolger. Ihr seid die Frühstarter in dieses Jahrtausend gewesen. Ihr habt die Rakete gezündet und sie ist abgehoben. Und sie ist richtig geil, immer noch am Fliegen und weiter zu fliegen. Und das wünsche ich euch für die nächsten 1000 Jahre. Alles Gute.
Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger, heute mit meinem lieben guten Freund und langjährigen Weggefährten Urs von Oertzen. Urs, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, toll. Ich freue mich sehr. Finde das ganz spannend, weil ihr auch so eine lange bewegte Geschichte habt. Und dass wir uns dann irgendwann mal getroffen haben, ist ja auch ganz toll. Insofern freue ich mich auf das, was jetzt kommt.
Sehr schön. Es gibt verschiedene Berührungspunkte in den letzten nun fast 20 Jahren, die wir uns auch kennen. Ich glaube, es gibt drei Highlights, die wir da rauspicken, an denen wir uns ein bisschen langhangeln werden. Das ist natürlich ganz vorne deine eigene Agentur, dein eigenes Tätigkeitsfeld zwischen Event, Konzert, Live-Kommunikation und Plattform mit Highlife. Das ist natürlich unsere gemeinsame Unternehmung, die wir haben, Urban Scope, jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Und am Ende ist auch der Hamburger Sportverein, der uns immer wieder in Freude und Leid verbindet. Erst aber mal, wir werden dieses Jahr 20, ich glaube, es wäre jetzt vermessen nicht, aber wüsstest du halt ernsthaft noch, wie du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast?
Also meinen persönlichen 20. Geburtstag? Ja. Nee, den habe ich, glaube ich, gar nicht so gefeiert. 20 war damals gar nicht so eine Hürde, sondern das war irgendwie so nur eine Zahl. Ja. Das ging erst mit 30 los. Ab 30 habe ich das mehr gefeiert. Und dann mit 40 wird es dann immer mehr. 40, 50... 60 dann wieder etwas reduzierter, 70 nochmal wieder ein bisschen mehr. Und naja, und jetzt kommt ja schon dann 80.
Na, ein bisschen Zeit haben wir noch nicht. Es ist jetzt gerade gute anderthalb Jahre her, dass wir deinen 70. gefeiert haben. Das war ein sehr, sehr schöner Event. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit, also ich möchte jetzt nicht in die 60er oder 70er zurückgehen, sondern vielleicht einfach mal so knapp 20 Jahre. Erinnerst du dich noch dran, wann und wie, wo wir uns kennengelernt haben?
Ich habe irgendwie von Ranga Vilas gehört. Das hat mich neugierig gemacht, weil ich fand, es gab damals wenig neue so Formate, wo man hingehen konnte, wo man irgendwie Spaß haben konnte, die ich interessant fand. Das war eigentlich alles relativ langweilig geworden. Also ich habe ja schon so viele Jahrzehnte vorher erlebt, dadurch habe ich natürlich alles Mögliche erlebt. Bis in den 90ern, in den 80ern. Und irgendwie habe ich von euch gehört. Und dann bin ich gedacht, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann weiß ich, dass ich gesagt habe, wer macht denn das hier? Und dann bin ich, glaube ich, dann zu dir gekommen und habe dich angesprochen.
Wir waren damals ja drei, beziehungsweise mit mir vier Jungs, die das gemacht haben. Das war so das zweite Jahr unserer Agentur. Ich erinnere mich da auch noch dran. Wir haben dann relativ schnell ein gutes Verhältnis und auch verschiedene spannende kleine Dinge gemacht. Ich erinnere mich an zum Beispiel Grillabende oben im Balkon des Kaispeicher A. Ranga Vilas fand ja damals in der heutigen Elbphilharmonie im Kaispeicher A statt. Da gab es natürlich noch nicht diesen schönen Herzog de Meuron-Aufbau, aber es gab diesen schönen Balkon mit Blick in den Hafen im 5. Stock. Da erinnere ich mich an schöne, lustige Grillabende mit spannenden Menschen, die du zum Teil, die wir eingeladen haben. Und sehr, sehr schnell entstand daraus ja dann auch eine berufliche Kooperation. Du machst ehrlicherweise, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch meiner Frage, so als wir die Agentur gegründet haben, da hat mein damaliger Partner, mit dem ich gegründet habe, Fabian, immer gesagt, ja, man müsste mal so werden wie Highlife. Die machen so den Echo und so große Dinge. Das war ja so das Flaggschiff auch der deutschen Gala, der deutschen großen Formate, auch europaweite Strahlkraft. Aber wir sind dann ja lustigerweise, wenn ich mich recht entsinne, auch im selben Jahr Ranga Vilas 2002, 2003 beruflich auch zusammengekommen durch dann unseren gemeinsamen Kunden Warner Music.
Ja. Das ist richtig. Also ich, wie gesagt, ich bin da völlig neutral dahin gegangen und habe auch gar nicht, glaube ich, so total gerafft, was ihr da eigentlich alles so macht. Ich fand das einfach spannend und fand das gut. Ich war sowieso nie so unterwegs, dass ich jetzt immer irgendwo Argwohn hatte, wer könnte mir was wegnehmen oder so. Das war ja nicht so meine Philosophie. Also ich fand das spannend, was ihr gemacht habt. Das war ja auch ein völlig anderer Ansatz. Ihr seid ja auch eine ganz andere Generation, habt ganz andere Hintergründe, logischerweise.
Das sagen mir heute auch schon wieder Leute.
Ja, aber es ist so.
Das ist wirklich so.
älter du wirst, umso mehr wirst du das auch wahrnehmen, dass es einfach so ist. Und dann kam irgendwann Warner und ich weiß, zu der Zeit war bei mir jemand, den ich so ein bisschen hospitieren ließ, weil ich mir von dem eigentlich versprochen hatte, dass der so ein bisschen, naja, ein bisschen jüngeren Input da reinbringen würde, den Namen nenne ich jetzt nicht. Und der fand das total scheiße, dass auf einmal Warner meinte, lass doch mal mit denen da was zusammen machen. Ich habe aber gesagt, warum denn nicht? Wo soll das Problem sein? Man kann aber auch mal was zusammen machen. Das ist doch eine lustige Herausforderung. Ja, und so kam es dann zu diesem gemeinsamen Warner-Abend. Ich weiß nicht, ob das 2003 oder 2004 war, das weiß ich nicht.
Ich glaube, es war 2003. Ich habe mal nachgeschaut. Wir hatten dann irgendwie Guest-Management, Künstler, Artwork. Wir hatten ein paar Videokünstler. Damals hat man ja noch wirklich viel, 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 viel mit Video. Macht man heute auch, aber es war noch viel aufwendiger gemacht. Mhm. Wir hatten Jamie Lydell dort live, also auch ein durchgeknallter, cooler Künstler. Und an den Namen erinnere ich mich auch, der oder diejenige begleitete dich dann ja eine gewisse Zeit. Und wir gemeinsam haben dann, glaube ich, viele spannende Dinge gemacht. Wir durften mit dem Team, mit verschiedenen Leuten oft Gast auf dem Echo sein, haben dann auch angefangen, da im Netzwerk ein paar Dinge zu entwickeln. Aber trotzdem springen wir nochmal zurück. Ich erinnere mich immer, das hast du, das hat auch Bernd Dopp, der damalige oder immer noch CEO von Warner Music Europe inzwischen, erzählt. Wenn man so an Events in den 80er und 90er, sagen wir mal die 90er denkt, da gab es ja noch nicht kurz mal hier E-Mails checken, WhatsApp, Mobilfunk, aber anders. Was war denn, gib mir mal ein Stichwort, was war denn mit Madonna und dem Alsterpavillon? Kannst du dich daran noch erinnern? Das war so meine lustigste Geschichte, die ihr beide mir mal erzählt habt.
Ja, also ich habe die Agentur ja erst 1990 gestartet. Ich habe zwar schon in den 80ern Events gemacht, also das Ganze fing ja an mit dem Café Schöne Aussichten, dass ich da irgendwie Partner wurde.
Da kommen wir gleich nochmal zu, habe ich auch noch zwei, drei Fragen.
So, und dann habe ich angefangen, weil die Musikunternehmen, die sozusagen dann zum Schöne Aussichten kamen und mit uns irgendwelche Partys machten, sagten dann irgendwann, ey, können wir nicht auch mal woanders hingehen? Das waren wir ja schon dreimal hier, so in etwa. Und dann so fing das an, kann man sagen, dass man dann einfach plötzlich Dinge tat. Und dann habe ich mir halt Ende der 80er überlegt, nee, eigentlich müsste ich jetzt mal irgendwie das nicht mehr von zu Hause aus machen, sondern irgendwie mir was überlegen. Und so sind wir 1990 gestartet. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, wann war das mit Madonna? War das 97 oder so? Auf jeden Fall war es ja in den 90er Jahren, dass wir dann, also wir hatten dann irgendwann auch Warner als Kunden, wir hatten Universal als Kunden. Es gab auch schon den Echo, glaube ich. Seit 1996 bin ich, glaube ich, beim Echo dabei, habe ich beim Echo gestartet. Und dann hieß es, Madonna kommt nach Hamburg und das muss unbedingt im Alsterpavillon sein, der damals für solche Events ehrlich gesagt noch überhaupt nicht zur Verfügung stand. Also das war, man musste da erstmal hingehen, mit den Leuten reden, die überzeugen und den Konzept nicht so wie heute, sondern einfach nur ein bisschen was erzählen, was man da eigentlich vorhatte. Also sie wirklich überzeugen, dass das in Ordnung ist. Und dann haben wir das gemacht und haben den ganzen Laden umdekoriert und haben dann Tanzflächen reingebaut und Folterkeller und was alles, weil irgendwie war Madonna zu der Zeit ja so in ihrer Sado-Sex-Phase, sage ich mal, da kam ja dieses Buch in Metall raus,
War das mit Dennis Rodman auch noch? Ich glaube, da hat er auch eine Episode gespielt, oder?
Weiß ich jetzt nicht. Fakt ist, im Vorhinein war das unheimlich komplex, weil der Kontakt, der lief ja nicht über uns, sondern natürlich über Warner. Die hatten ja den Kontakt mit ihr und die erzählten denen, was sie vorhatten. Und die wollte alles ganz genau wissen und sie wollte auch wissen, welche DJs da was auflegen. Und hat aber dann jede Woche quasi immer das wieder über den Haufen geworfen, weil sie dann wieder an anderer Musik interessiert war. Also was auch dazu führte, dass am Schluss die Musik, die da lief, ihr überhaupt nicht gefiel. Weil eben das war halt schon wieder der letzte Scheiß, war ja schon wieder vorbei und es war schon wieder irgendwas Neues angesagt, was natürlich hier überhaupt nicht begriffen werden konnte. Also die DJs, die wir hatten, haben sich alle Mühe gegeben, aber es hat sie doch wohl eher gelangweilt. Fakt war nur, dass es ging ja darum, wie kommt sie dahin, weil draußen standen ja bestimmt 1.000, 2.000 Leute vor der Tür, die mitgekriegt haben, dass Madonna im Alsterpavillon ist und die das irgendwie sehen wollten. Also haben wir irgendwie abgesperrt mit Gittern und so weiter und dann war die Idee, ja Mensch, wir können die doch mit dem Alsterdampfer da im Atlantik, wo sie irgendwo wohnte, holen wir sie da irgendwo ab und fahren sie dann darüber. Das war eben in den 90ern und es gab noch nicht ein normales Mobiltelefon. Ich hatte zwar schon ein C-Netz-Koffer, aber das war jetzt noch nicht so, dass das überall gang und gäbe war. Das war immer noch eine Ausnahme. Und dann war das vereinbart, genau wo sie dann ankommen sollte, am Anleger, an der Alster. Wir hatten den Alsterdampf war wunderschön dekoriert, da waren tolle Leute drauf, tolle Blumen, das sah alles genial aus, hübsche junge Kerle für sie, also alles gut. Gut eigentlich. Und dann stand ich da an dem Anleger und es gab ja einen Zeitplan, den natürlich der Alsterdampfer Führer auch hatte. Und dann kamen die nicht. Die kamen einfach nicht. Und wir hatten ja extra gesagt, natürlich, die sollen eine halbe Stunde früher da sein und solche Dinge. Die kamen nicht. Die kamen nach 10 Minuten nicht, nach 20 Minuten nicht. Und jetzt war klar, dann rief auch schon der Fahrer von dem Wagen an und sagte, wir kommen jetzt. Und da habe ich dann so in meiner Naivität gesagt, ja, fahr doch noch mal einen Block oder so. Ne? Nee, wir kommen jetzt. Und dann kamen die halt mit, ich glaube, zwei oder drei Wagen. Und in dem ersten saß Bernd Dopp, von dem du ja schon eben gesprochen hast.
Präsident von Warner Music.
Fröhlich gelaunt, bestens gelaunt, mich anstrahlend. Und ich konnte nur sagen, Bernd, der Alsterdampfer ist nicht da. In dem Moment ging mir so durch den Kopf, wenn wir jetzt im Mittelalter wären, würde ich jetzt am nächsten Baum aufgehängt werden. So, ne, das war ja sozusagen der Super-GAU. Und Bernd entgleisten auch alle Gesichtszüge, der war natürlich absolut not amused. Und dann kamen eben so ein paar Dinge zusammen, die das ganze Ding dann irgendwie gerettet haben. Und zwar fuhr irgendwann ein Polizeiboot dann vorbei und das war nicht selber ich kam die auf die, sondern irgendjemand anderes kam auf die Idee und hat die dann mal angewunken. Und dann haben wir halt die gefragt, sag mal, irgendwie habt ihr hier irgendwo so einen Alsterdampfer gesehen, schön beleuchtet und dekoriert, das war ja schon dunkel. Das war ja, glaube ich, im Oktober oder so. Nö, haben wir nicht gesehen. Okay, und dann war natürlich die Idee relativ schnell, dass wir gesagt haben, ja, dann könnt ihr uns nicht mitnehmen, weil die muss zum Alsterpavillon, Madonna. Und die wussten natürlich, dass die in der Stadt war. Die waren nicht blöde, die haben das natürlich mitgekriegt, dass da was los war im Alsterpavillon und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass sie uns ausgelacht haben und gesagt haben, ihr Spinner.
Genau, ihr Spinner.
Nee, genau, sondern sie wussten es. Naja, und dann musste erstmal der Security-Chef von Madonna aufs Boot gehen, sich das alles angucken und hat dann mit ihr gesprochen. Und dann, ja, wunderbar, machen wir. Fand sie irgendwie gut. Ich glaube, die Frau hat schnell erkannt, dass es für sie natürlich PR-mäßig noch viel geiler ist, wenn sie mit einem Polizeiboot vorbildet, also mit so einem schön dekorierten Alsterdampfer. Naja, also wir alle auf dieses dunkle, nicht beleuchtete Polizeiboot. Ein Teil der Gesellschaft war dann oben drauf, da war ich auch drauf. Sie war unten, da wo der Führer dieses Bootes saß. Und dann hörte man nur, wie sie dann irgendwie, wir fuhren dann los und dann plötzlich kommt uns dieser dämliche Alsterdampfer entgegen. Also siehst richtig, ich kannte ja die Leute, die da drin waren und so weiter. Und die guckten uns an, wir guckten die an, was immer da schiefgelaufen war. Ich habe es bis heute auch vergessen oder verdrängt, ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall habe ich dann, wollen wir jetzt umsteigen? Nein, auf keinen Fall. Also fuhren wir weiter. So. Und dann fuhr das Boot aber sehr langsam. Und das gefiel Madonna überhaupt nicht.
Jetzt kommt gleich der Satz vielleicht, auf den ich noch warte.
Ja, ich hoffe, ich weiß ihn noch. Also
ich weiß ihn noch.
Jedenfalls sinngemäß. Auf jeden Fall, dann hat sie irgendwie gesagt, warum fahren wir denn so langsam? Ja, das ist hier Entenschutzgebiet. Und dann sagt sie, ja, fuck the ducks hier, komm, gib Gas, ne? So nach dem Motto. Ja, und dann haben die wirklich Gas gegeben und sind schneller gefahren, was sie eigentlich ja gar nicht durften. Aber sie haben halt gehorcht, was Madonna gesagt hat. Und dann sind wir halt davor gefahren und es war alles ganz toll. Und naja.
Genau, fuck the ducks war der Satz, den Bernd mit einem Lächeln um den Mund sagte, wie der Polizeikapitän dann doch den Hebel auf den Tisch legte. Wahnsinn, genau die Madonna-Geschichte. Ich glaube, es war sogar 1992. Es war Erotica. Ich habe dann mir so ein paar Zeitnotizen gemacht. Aber springen wir mal etwas, dann in unsere gemeinsame Zeit. Wir durften ja gemeinsam, du hattest einen Kunden oder hast es bis heute, einen Geschäftspartner, Freund, der sehr, sehr viele der coolen Bands, die wir selber cool finden, von den Peppers bis eben auch Robbie Williams, damals auch wirklich ein saucooler Typ, veranstaltet hat in Europa oder, glaube ich, definitiv, Skomek Sobotka, Sobotka, ja.
In Europa immer mit Partnern.
Immer mit Partnern, aber auf jeden Fall die coolen Bands hatte. Und wir hatten das Glück, so sind wir zu Ranga Villas gekommen, das sei erwähnt, dass wir 2002 mit Robbie Williams den Smart Crossblade zusammen mit einer Agentur aus Berlin oder für eine Agentur aus Berlin damals Heberlein und Mauerer vorgestellt haben. Und dadurch hatten wir schon mal einmal den Touchpoint mit Mr. Robbie Williams. Das war so ein bisschen die Swingzeit, aber dann kam Escapology. Und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, ey Jungs, wir machen hier Aftershow-Partys privat für Robbie Williams, dürft ihr aber niemand sagen, lass mal coole Leute einladen. Ich glaube, das eine Motto, an das ich mich sehr, sehr lebhaft erinnere, hieß, das Motto war jetzt Sinn übertragen Russenpuff. Wir waren im Café Moskau und hatten dann also gemeinsam irgendwie 120 Leute eingeladen und alle standen dann nun wie Hein blöd und niemand wusste warum. Erinnerst du dich da noch dran? Das war eine sehr opulente, sehr spannende, lustige Veranstaltung. Nicht die einzige, die wir dann mit Mr. Robbie Williams gemacht haben.
Also, ich erinnere mich so ein bisschen daran. Also wir haben ja mehrfach für Robbie gearbeitet, mit Sponsoren, weil er war ja öfter auf Tour zu der Zeit.
Xbox war, glaube ich, ein großer Sponsor seiner Zeit auch. Ne?
Und irgendwann ging es halt darum, dass wir so eine super fette, coole Party machen mussten. Und habe ich gesagt, okay, da sind wir vielleicht jetzt nicht die allergrößten Spezialisten. Macht vielleicht Sinn, wir nehmen mal irgendwie Event Labs dazu, denn es war ja noch Event Labs. Ihr habt dann sozusagen das Inhaltliche gestaltet. Und klar haben wir irgendwie Leute eingeladen. Aber das war schon komisch, dass man eigentlich Leute einladen musste zu irgendeiner Party, wo man dann vielleicht so heimlich nochmal irgendwas gesagt hat, aber eigentlich nicht so wirklich erzählen konnte, was das war. Es war irgendwie merkwürdig. Es war auch wirklich komisch. Ich fand das merkwürdig, wie er da reinlief und dann die Mädels ihn alle anguckten und er die Mädels anguckte und da durchtanzte irgendwie mehr oder weniger. Es war schon ein bisschen spooky.
Ja, das war auf jeden Fall eine gute Erinnerung. Ich glaube, der zweite Event, den wir gemacht haben, war dann im E-Werk irgendwie noch mit Pressekonferenz und oben seinem Loft. Was wir dann auch getan haben, wir beide, war, dass wir natürlich mit der Erfahrung von Ranga Villas gesagt haben, okay, hey, wir kennen uns jetzt zwar erst ein Jahr, wir finden uns aber gut. Lass doch mal unternehmerisch was zusammen machen. Und dann haben wir das Konzept und das Projekt Strandkai gestartet, was 2003 den Sommer des Jahrhunderts, muss man sagen, hatte. Aber aus verschiedenen Gründen sind wir erst am Ende des Sommers fertig geworden. also deine drei witzigsten Anekdoten zum Strandkai. Ich habe auch ein paar.
Ganz ehrlich, habe ich gar nicht so viele. Habe ich gar nicht so. Ich war ja nicht in das Organisatorische, war ich ja nicht eingebunden. Ich war ja mehr oder weniger eigentlich nur Mitfinanzier. Und ich bin dann natürlich dann oft da gewesen, klar, und hatte da immer eine gute Zeit. So. Aber ich habe eine richtige Anekdote, wo ich sagen würde, das war jetzt so das Erlebnis schlechthin.
Ich erzähl mal eine.
Ja, erzähl du mal. Vielleicht fällt mir dann noch was ein.
Wir haben ja, Uritz war einer der Mitpartner und man kann mal sagen Investoren. Wir haben gemeinsam Geld investiert und hatten gut laufende Unternehmen. Das hat uns am Ende auch, muss man so sagen, schlicht und greifend den Arsch gerettet, weil die Laufzeit von diesem Strandkai war eigentlich für 10 Jahre geplant. Damals Hafen City, es gab kaum was. Es gab ein SAP-Gebäude. Heute ist es ein Campus. Es gab kein Unilever House, es gab keinen Marco Polo Tower.
Das war eine Wüste.
Es gab diese riesige Wüste aus Industrieruinen und Beton und Sand und Stein.
Und kein Mensch wusste, wo das war.
Niemand. Aber wir. Und wir dachten, jeder andere muss es auch wissen. Social Media war in den Anfängen. PR-Kommunikation sollte auch alles geheim sein, wie Ranga Villas. Den Hype haben wir so halb rübergetragen. Und mein sehr geschätzter ehemaliger Partner Fabian hatte den Hang, Dinge perfekt zu machen. Sein Standardsatz war, dann können wir es gleich sein lassen. Und ich weiß, dass wir eine epische Budgetdiskussion hatten. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Sahara-Wüstensand erinnerst. Aber eine Idee war, die, ich sag jetzt mal, 8.000 bis 10.000 Quadratmeter mit einem speziellen Wüstensand auszulegen, was Extrakosten in fast sechsstellige Höhe produziert hatte. Und ich hatte es, glaube ich, schon in einem vorherigen Podcast gesagt, Wüstensand hat die Tendenz, leicht zu sein, weil er weht gut durch die Gegend.
Und Hamburg hat keinen Wind.
Richtig, und der Strandkai liegt auch an einer total windstillen Ecke.
Absolut.
Also war der Wüstensand relativ schnell in der Elbe. Ja. Das war teuer. Oh, also vom Winde, vom Sande verweht. Und so andere Dinge. Ich glaube, am Ende hat uns eine Sache das gelehrt, das sage ich mit jeglichem Respekt vor unserer Freundschaft. Wir sind trotzdem dadurch gute Freunde geworden, Partner geblieben.
Ja, wir haben das Geld versenkt, ist klar. Ja. Das war keine gute Erfahrung, keine Frage. Nein. Aber ich hatte mich ja jetzt nicht so engagiert in den ganzen Organisatorischen und so weiter. Das war eure Sache. Ich habe mich daran beteiligt. Und das ist nun mal ein Risiko, was man eingehen kann. Und dann finde ich es dann hinterher auch sinnlos, jetzt irgendwie mit Schuldzuweisung und so weiter. Also insofern war das für mich dann irgendwann auch, weiter geht die Reise.
Genau, und leider hat uns dann ja der Vermieter einen sehr leichten Strich durch die Rechnung gemacht, denn nach 3 Jahren war auf einmal Schluss und nicht 10 wie versprochen und der Handschlag und dann hieß es, jetzt wird's Baustellenfläche und dann stand das Ding da 3 Jahre leer und wir standen vor den Ruinen unseres Investments und haben gesagt, warum dürfen
wir? Ob das dann so viel besser aufgegangen wäre noch in den weiteren Jahren, steht natürlich auch in den Sternen. Wissen wir nicht. kann man vielleicht davon ausgehen.
Aber geh nie von etwas aus. Ich weiß nicht, ob, das hat mir mal ein sehr schlauer Mensch gesagt. Völlig richtig, Uritz.
Ich glaube, da kam auch eine Menge nicht so gute Sommer in der Zeit zusammen. Ja. Also Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre. Also von daher, wer weiß das nicht. Keine Ahnung, es ist dann auch einfach, es war vorbei und dann war es vorbei. Dann muss man nach vorne gucken und weitermachen.
Lesson learned. Und als Unternehmer, wie heißt das so schön, hat, glaube ich, der Gründer von LinkedIn gesagt, ich muss mal ein schlaues Zitat hier loswerden. Ein Unternehmer ist jemand, der von einer Klippe springt und sich während des Fluges ein Flugzeug baut. Das haben wir mehrmals gemacht in unserem Leben. Ja. Ich hatte das in der Anmoderation gesagt. Du hast hier mehrere Dinge gemacht. Also du hattest das Kaffee Schöne Aussichten. Was? Ich möchte auch mal zurückspringen, was ja in Hamburg eigentlich so ab Anfang der 80er, das muss man mal sagen, wir machen ja 3-4 Parallelstränge auf, so die Instanz war und wo ihr wirklich auch Innovationen und ganz spannende neue Konzepte gemacht habt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir auch dein damaliger Partner, Mitgründer, weiß ich gar nicht, Uli Dunker erzählt hat. Ihr habt ja auch mal ganz verrückt Fernseher bzw. Monitore aufgehängt, ja, zu einer Zeit, wo ganz Hamburg eigentlich das Wort Medien, das Wort Bewegtbild, das Wort, ich sag's jetzt mal ganz verrückt, Musikvideos noch gar nicht kannte.
Nee, Musikvideos liefen ja auch noch gar nicht. Die liefen ja auch noch nicht im Fernsehen oder so. Das war ja eine neue Geschichte, die sich erst noch durchsetzen musste. Nein, Schöne Aussichten es war bei mir überhaupt nie geplant, sowas jemals zu machen. Aber durch einen glücklichen Umstand hatte ich mal irgendwo ein bisschen Geld angesammelt und vor allen Dingen nie ausgegeben. Und ich war ja Angestellter beim Schiffsmakler zu der Zeit, als ich dann gefragt wurde, ob ich da mitmachen möchte. Und der Plan war eigentlich nur, mich da auch finanziell dran zu beteiligen, aber mich dann nicht weiter zu engagieren. Und dann war es aber eben so, natürlich bin ich da immer hingegangen und dann sind wir auch so total überlaufen worden von allen Menschen von Hamburg bis Kiel bis Flensburg und bis Lüneburg und was weiß ich wohin. Es war nun mal wirklich der Hotspot für eine geraume Zeit und wir hatten diese beiden tollen Sommer, 82 und 83, das waren sensationelle Sommer. Also das ist genauso wie 2003 am Strand.
Wer erinnert sich nicht, meine Damen und Herren?
Ja,
82,
genau.
83.
Ja, genau. Also das war der Startschuss, ja. Und es lief super und dann kam nur jeweils der Winter und der Winter war sozusagen dann die Katastrophe, da lief nämlich nichts mehr und das Schlimmste war, wir waren angeschlossen an Messewasser, an Messestrom und die Rechnung kam im Winter. Und kannst dir vorstellen, wie die aussah, wenn du mit Tausenden von Menschen am Wochenende da arbeitest, was da auf der Rechnung stand. Das heißt, wir waren natürlich eigentlich schon wieder pleite und haben dann als Notmaßnahme selber Strom und Wasser den Berg hochgelegt, was wir dann zum Glück auch durften. Und dann waren wir befreit von diesem unsäglichen Damoklesschwert Messepreise. Naja, und aber die andere Idee war natürlich zu sagen, ja, okay, also wir müssen irgendwas tun, damit die Leute auch im Winter kommen. Und so habe ich dann angefangen und dafür war ich dann verantwortlich für das, was da inhaltlich geschehen ist. Und dann haben wir irgendwelche Partykonzepte angefangen zu entwickeln, Künstler auftreten lassen, aber auch Theater, alles Mögliche. Und die ersten Partys sind dann auch von Plattenfirmen dann veranstaltet worden und so hat sich das alles miteinander vermengt und wurde immer mehr.
Absolut. Und wie gesagt, ich glaube, es war VH1, wenn ich mich an eure Geschichten richtig entsinne, die damals schon Videos produziert haben, wo ihr die Ersten wart, die so etwas auf damals noch mit Thomas Wegner und Schauland, da gab es noch so ein paar Verquickungen, die...
Ich hatte einen Freund, der war im Musikbusiness und der war wahnsinnig, der kam früh mit diesen Videos an. Bei dem konnte man die sehen, man konnte diese Videos nicht sehen, die gab es nirgendwo zu sehen. Und dann war ja die Idee schnell geboren, dass ich gesagt habe, komm, lass die doch da in dem Laden zeigen. Und dann bin ich zu Thomas Wegner von Schauland gegangen und habe denen gesagt, mach uns das mal günstig, kostete aber trotzdem 20.000 Mark, was natürlich viel Geld war in der Zeit. Und dann haben wir es eingebaut und haben angefangen, tolle Videos zu zeigen, was die Leute auch toll fanden. Problem war, nur nach einem Monat wurde eingebrochen, wurde alles rausgeräumt, samt der Pac-Man-Automaten, die da auch noch standen und dem darin befindlichen Geld. Ne? Und das war natürlich scheiße und damit war gut, wir haben dann sicherlich das Geld von der Versicherung zurückbekommen. Aber damit war das Thema dann eigentlich auch erledigt. Und danach ging es dann wirklich nur noch um Veranstaltungen, die wir da gemacht haben, wo man dann mit Eintrittsgeld oder auch vermietete Veranstaltungen irgendwie durchgeführt hat. Ja, aber war eine witzige Zeit, wirklich. Weil ich meine, MTV und Viva, das kam ja alles dann erst.
Wahnsinn. Ich glaube, ich hatte es am Anfang gesagt, 20 Minuten definitiv länger. Wir werden das sowieso nicht schaffen. Ich glaube, man kann alleine für die einzelnen Stationen, die du gemacht hast, sei es das Café Schöne Aussichten, sei es Highlife, sei es die Geschichten rund um den Echo, sei es die Geschichten rund ums Grünspan. Das ist ja mannigfaltig. Und wie will man denn dieses und auch gemeinsame Erlebte in diesen Podcasts sehen? Ja. Ich hab ein paar wichtige Dinge, die mich persönlich, weil wir ja auch gemeinsam eine, sagen wir mal, auch berufliche, inzwischen seit 11 Jahren auch Partnerschaft haben, interessiert mich noch. Wir haben uns dann ja 2009, ich finde es gut, wir sind gut in Loops machen. Ich glaube, die Zuschauer können uns auch folgen, oder Zuschauer ist lustig beim Podcast, sind Zuhörer, meine Damen und Herren. Wir haben uns 2009 entschieden, nach allen Irrungen und Wirrungen und allen auch gescheiterten Strandketzern, hey, wir gründen gemeinsam ein Unternehmen. Wir beteiligen uns beide strategisch an einer Produktionsagentur, Urban Scope heißt, die ist jetzt im 11. Geschäftsjahr sehr erfolgreich. Unser Geschäftspartner Nico managt das ganz toll und ist von, die macht mal so ein paar Möbelvermietungen für uns als Agentur und hat so eine Location, wo sie auch mal Möbel reinschiebt, zum ernstzunehmenden Produktionsdienstleister geworden. Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, dass wir da irgendwie mit Nico am Tisch saßen und gesagt haben, wir machen das jetzt. Und bis heute sind wir da, glaube ich, beide sehr, sehr zufrieden, sowohl über die Art der Zusammenarbeit, weil es auf Augenhöhe sehr, und auch über die, am Ende des Tages, die Qualität, die diese Agentur liefert.
Also das war ja letztendlich deine Idee, muss man ja ganz klar sagen. Und du hast dir halt überlegt, wenn du dir mit dazu nimmst und mit reinnimmst, und hast mich dann netterweise gefragt. Und das fand ich auch toll und habe gesagt, wunderbar, klingt super vernünftig. Also ich habe das Konzept verstanden und habe mir das gut vorstellen können, dass das Potenzial hat. Und das hat es ja auch gehabt, definitiv. Die Entwicklung von Urban Scope ist jetzt mal abgesehen von der momentanen Corona-Zeit wirklich ganz toll gewesen. Also kann man gar nicht anders sagen. Tolles Thema.
Und ich bin mir auch sicher, das ist eine gute Überleitung. Wir befinden uns ja auch gerade mitten im zweiten quasi Lockdown. Es ist für uns alle, glaube ich, auch spannend zu sehen, wie man durch Innovation vielleicht doch noch zum Teil, ich sage das Wort bewusst nicht, aber zum Teil halbwegs erfolgreich rausgeht. Ich hätte fast gesagt, einen Vorteil rausschlägt. Das klingt so defizitorientiert. Ich finde, Vorteil hat immer einen anderen Nachteil. Daher lasse ich das mal so stehen. Urban Scope schaffen wir auch gemeinsam, gut durch die Krise zu bekommen. Springen wir mal so ein bisschen in dem Endspurt auf das große Ganze. Was mich an dir so fasziniert, sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Ich möchte über das Thema Musik sprechen. Ich finde, das ist ein schöner, nicht Abschluss, aber ein schöner emotionales Bindeglied für alles, weil Musik hat irgendwie so ein generationenverbindendes und auch hochemotionales und transportierendes Ego und Qualität. Ich war schon mehrmals bei dir zu Hause in 2, 3 Wohnungen. Ich war am Anfang extrem beeindruckt von den Platten, von der Plattensammlung, die du hast.
Die schon geschrumpft ist.
Wobei ich meine, hinten im Grindel, da war die, glaube ich, noch relativ groß.
Ja, da war die noch größer.
Da war die noch größer, die Plattensammlung. Dann bin ich wahnsinnig begeistert von den goldenen Schallplatten, die zum Teil von Ronnys Popshow kommen. Wer sie noch kennt, das war auch 80er, wenn ich mich richtig entsinne. Und da fangen wir mal an meinen Fragen an. Du engagierst dich gefühlt seit über 40 Jahren für die Musikwirtschaft in verschiedenen Funktionen, Initiativen. Du bist oder hast die Musikinitiative Hamburg mit gegründet, mit begleitet über Jahre. Warum und was ist deine Musik des Lebens in diesem Kontext?
Also Musik hat mein ganzes Leben beeinflusst. Also das ist, glaube ich, für jemanden, der mit den Beatles sozusagen groß geworden ist, ist es kein Wunder, weil das, was die Beatles angezündet haben in der Welt, das wird es nie wieder geben. Und das war einmalig. Und das hat man letztendlich mich rausgeholt aus einer, ich sage immer, aus der Schwarz-Weiß-Welt und in die Farbwelt gebracht. Es war wirklich eine Entwicklung, die nicht vorhersehbar war. Aber die einfach so viel Begeisterung in mir ausgelöst hat, dass ich einfach daraus letztendlich schöpfen konnte und immer wieder auch neue Wege gefunden habe. Und dass ich dann eine Agentur gemacht habe, die Events gemacht hat, ist ja auch nur, hat ja nur über die Musik funktioniert. Letztendlich habe ich ja Kunden aus der Musikbranche dann gehabt, die ja zu der Zeitpunkt noch alle in Hamburg saßen. Und so bin ich halt in diese Branche auch reingekommen. Ich war also erst über Ronnys Popshow, dann über die Veranstaltung. Und dann irgendwann passierte ja zur Jahrtausendwende die Entwicklung, dass eben durch die ganzen Raubgeschichten die Umsätze der Industrie zurückgingen. dass es halt schwieriger wurde. Dann zog auch noch Universal nach Berlin. Und Hamburg war so ein bisschen so, was passiert denn jetzt hier? Gehen wir jetzt hier runter oder was ist hier los? Und damals gab es einen Kreis von Leuten, zu denen ich gehörte, die dann gemeinsam beschlossen haben, wir müssen hier irgendwas tun, wir müssen eine Initiative gründen. Und so haben wir die Interessengemeinschaft der Hamburger Musikwirtschaft gegründet. Ich glaube 2003, meine ich. Also jetzt auch schon 17 Jahre her. Und und bei der Gründungsversammlung war es dann eben so, dass irgendwie ich wohl der Einzige war, den alle kannten, und deswegen musste ich dann auch den Vorsitz übernehmen, was eigentlich gar nicht so meine Idee war. Und das habe ich dann halt eben auch über 13, 14 Jahre lang gemacht, und dann war es auch irgendwann gut. Nein, also das ist halt, damals, man muss sich das vorstellen, und das spielt auch in die Corona-Geschichte rein letztendlich, warum diese Branche im Moment so, also die Kulturbranche, so wenig Unterstützung aus der Politik erfährt. Das liegt daran, dass unsere Branche sich total eigenständig immer von sich, aus sich selbst heraus erfunden und auch gewirtschaftet hat. Es gab nie Unterstützung, niemand wollte Unterstützung haben.
Sozusagen. Künstlerische Freiheit, keine Einflussnahme. Nee,
ja, also noch? Es gab immer die geförderte Kultur, und wir waren eine eigenständige Kultur, und insofern gab es auch wenig Berührung mit Politik. Also das haben wir dann sozusagen hier in Hamburg geändert. Deswegen sind wir in Hamburg jetzt auch glaube ich, ein bisschen in der besseren Position, weil wir dann angefangen haben, mit den Politikern zu reden. Das war schwierig, mit denen zu sprechen, weil die gar nicht verstanden haben, was unsere Themen sind. Und wir haben aber auch nicht verstanden, was deren Themen sind, weil wir haben ja in unserer Blase gelebt. Wir waren ja glücklich mit dem, was wir taten. Und so, das ist die Motivation gewesen, da was zu entwickeln. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo es ja wirklich so ist, dass Kultur ist quasi auf dem Abstellgleis, ne, weil vielleicht... Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist für die Politik, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja, niemand ist darauf vorbereitet gewesen. Also das ist alles völlig verständlich. Aber, und die müssen nur jetzt erst lernen, wie wichtig Kultur eigentlich ist für unser Leben, für unser gesellschaftliches Leben, für die Demokratie. Und das ist etwas, was eben, ja, jetzt so langsam, glaube ich, dadurch, dass so viele Leute aufgestanden sind und sich sehr, sehr lautstark bemerkbar gemacht haben, das ist etwas, was jetzt sozusagen dann vermehrt auch wohl wahrgenommen wird, weil wir müssen weitermachen, vor allen Dingen planbar weitermachen. Wir können nicht einfach sagen, dass boah, irgendwann wird es mal wieder weitergehen. Da werden so viele Leute jetzt arbeitslos, die sich vielleicht auch umorientieren und sagen, nee, also wenn ich mein Geld als Tontechniker nicht verdienen kann, dann werde ich eben Fahrer bei Amazon oder was weiß ich. Ja, also das ist so, naja, das ist so ein bisschen die Gemengelage. Also Musik ist immer ein Antreiber gewesen und wird es auch bleiben.
Da gab es ja dann auch die Initiativen, auch die Beatles in Hamburg, also wir kommen gleich nochmal zu deinem Festival, aber da gab es ja den Beatles-Platz, für den auch lange gekämpft wurde, auch der jetzt so in dieser Qualität wahrgenommen wird, ist Geschmackssache. Ich finde es gut, dass es passiert ist. Da haben ja viele Leute sich extrem engagiert, dass Hamburg auch seine Wahrzeichen zu schätzen weiß. Ich weiß auch, dass du immer dort, sagen wir mal, ja wirklich auch altruistisch gehandelt und sich diese ganze Branche auch wirklich selber nicht zu ernst genommen hat, aber sehr, sehr ernst für die inhaltlichen Dinge gekämpft hat. Ich selber habe ein schönes Erlebnis, was Musik angeht, zum Verbinden. Ich saß mit einem Geschäftspartner, den du auch kennst, der ist 15 Jahre jünger als ich, und mit einem Freund, der ist 15 Jahre älter als ich, saß ich mal bei 1, 2, 3 Flaschen Rotwein bei mir zu Hause. Es hat sich irgendwie ergeben, es war irgendwie im Sommer. Vielleicht war es auch Weißwein. Und wir haben angefangen, Musik zu hören. Ich glaube, wir sind so zwischen The Doors und Snoop Doggy Dogg, zwischen N.W.A., Michael Jackson, zwischen Rage Against the Machine und den Beastie Boys gelandet und haben dann festgestellt, als wir irgendwie The Doors hörten, dass da quasi 3 Generationen am Tisch hören, die diese Musik gefeiert haben. Und das war wirklich so ein Gänsehaut-Moment. Und Geha, so heißt der Geschäftspartner von mir, der sagte, wie geil, wir sind hier irgendwie, ich bin 30 Jahre jünger als du und wir hören dieselbe Musik. Und ich finde, das ist schön. Und lange, lange Zeit war ja auch das Musikevent in Deutschland oder sogar in Europa, nehmen wir mal die Brit Awards außen vor, war ja der Echo. Ich sag bewusst war. Gefühlt hast du ihn seine gesamte Laufzeit lang begleitet. Fällt dir dazu, hast du dazu nochmal 2 Sätze? Teilst du nochmal so die, ich sag kein Abgesang, aber die Einschätzung nach über 20 Jahren Echo mit uns?
Also es ist ja nur ein Teil der Musikbranche, der diesen Echo letztendlich ins Leben gerufen hat, nämlich die Labels.
Die Major Labels.
Die Major Labels, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. Und das ist auch letztendlich die Schwäche des Echo gewesen, weil deswegen gibt es ihn auch nicht mehr. Also ne, ich würde sagen, weil die Labels einfach nicht mehr die Bedeutung haben und auch nicht mehr die Macht gegenüber den Künstlern haben, um sie sozusagen zu verpflichten, da zu erscheinen. Also das ist jetzt eine etwas eigenwillige Betrachtung vielleicht. Das war eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung. Es war auch nicht immer so, dass das von allen Seiten nur bejubelt wurde, sondern natürlich gab es da auch mediale Kritik immer wieder dran. Ich war ja nicht verantwortlich, wir waren ja nicht verantwortlich für die Sendung, also für das, was auf der Bühne geschah, sondern eher für das Drumherum und auch die Party. Das war eine wunderbare Erfahrung. Für mich war es immer wichtig, dass da die Branche zusammenkam. Das war ja ein Branchentreff, der größte deutsche Branchentreff sozusagen, der für ganz viele Leute auch sehr, sehr wichtig war, glaube ich, weil man da eben dann seine Kontakte gemacht hat und alle mal getroffen hat und so weiter. Das war jedes Jahr eigentlich immer wieder ein großes Fest. Ich bedauere es, dass es vorbeigegangen ist und dass es das nicht mehr gibt, weil jetzt gibt es keinen wirklichen großen deutschen Musikpreis mehr. Den haben sie halt vernichtet, sage ich jetzt mal deutlich. Aus meiner Sicht auch völlig sinnlos und ohne Verstand. Aber gut, das kann man als irgendwie Betroffener natürlich auch sagen. Die werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie letztendlich dafür gesorgt haben, dass es den nicht mehr gibt. Schade ist es. Andere Länder haben sowas, die Engländer haben sowas, die Franzosen haben sowas, die Amerikaner haben sowas. Ja. Warum haben wir das nicht? Also ich finde es sehr schade.
Absolut, absolut. Was ich auch persönlich schade finde, wir reden immer noch über Musik, ist, dass es im Moment natürlich die Live-Konzerte nicht gibt. Ich glaube, das schönste verbindende Musik ist natürlich Live-Musik. Ja. Und ob das so ein Kammerkonzert mit 20 oder ein Rave mit 2000, die Foo Fighters vor 15 oder die Peppers vor 10.000 sind, deine schönsten Live-Events vielleicht gleich nochmal und da in dem gleich zwei Fragen und auch deine schönsten Erfahrungen. Du warst ja Mitinhaber, nicht nur das schöne Aussichten, was ja ein Event, Live-Club war, aber auch das Grünspan, was der Live-Club, ich meine, ich erinnere mich ans Opera-Haus in den 90ern, da war ich da jeden, weiß ich gar nicht mehr, Dienstag, Donnerstag. Was sind deine schönsten Live-Erlebnisse? Ich weiß, es ist eine ganz, ganz offene, ganz, ganz schwierige Frage wahrscheinlich, aber Live-Musik ist, glaube ich, das, also persönlich, was mich
das ist schwierig. Uns alle verbindet. Das ist wirklich schwierig. Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Also kein Streaming-Konzert kann ein Live-Konzert ersetzen. Also Menschen müssen zusammenkommen, müssen sich über Dinge austauschen, müssen sie erleben, müssen sich reiben, müssen sich fühlen. Auch die Künstler auf der Bühne. Ich kann jetzt hier sitzen und irgendwie Musik machen. Für wen denn? Ja, okay, da ist so eine Kamera, in die du noch reinkommst, ist ja schön. Aber das hat mit dem Live-Erlebnis nichts zu tun. So, also das muss wiederkommen, um es ganz klar zu sagen. Das muss dringend wiederkommen. Das ist, wenn man beruflich Konzerte macht, ist das eine andere Geschichte, als wenn man irgendwo hingeht, privat und einfach nur einen Künstler hören und sehen will. Das ist der Unterschied. Also beruflich ist das oft so, also war zum Beispiel sehr beeindruckend REM im Grünspan, weil du das Grünspan angesprochen hast. Da haben wir ja die ganze Simon von Utrechtstraße abgesperrt, damit die Trucks da falsch rum reinfahren konnten und so weiter. Das war ja wirklich ein mega Aufriss, ein Riesenzelt, in das als Backstage hinter das Haus gebaut, weil da ja die Räume überhaupt gar nicht dafür ausgereicht haben. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Das hat wirklich mega, mega viel Spaß gemacht. Konzerte gibt es unheimlich viele, die ich gesehen habe, die auch toll waren. Viel, viel mehr sicherlich, die gar nicht hängen geblieben sind, weil ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte ich in meinem Leben gesehen habe. Das ging ja schon in den 60er Jahren los. Sehr beeindruckt hat mich, das erzähle ich auch immer ruhig ganz gerne, Jimi Hendrix damals im Starclub, weil das einfach eine Offenbarung war. Es war ein Erlebnis, ich vergleiche das immer so, ich würde immer sagen, stell dir jetzt vor, da kommt jetzt jemand vom Mars hier angeflogen, der stellt sich dahin und der macht was du noch nie gesehen hast und gehört hast.
Wow. Und das war Hendrix im
Starclub. Und das war in dem Fall so ähnlich ist das Gefühl gewesen. Wir standen da alle mit offenem Mund. Was ist denn hier los? Wir haben es gar nicht kapiert, weil es gab ja noch kein Videobildmaterial, das gab es ja alles nicht. Der Künstler, es hatte sich ja nur rumgesprochen. Ich bin da hingegangen, weil sich das rumgesprochen hatte. Vielleicht lief schon es war 67, kann sein, dass da schon ein Song von ihm irgendwo mal im Radio gelaufen war oder so. Ich glaube noch nicht mal, dass wir überhaupt schon eine Platte hatten. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das ein mega Abend. Der hat ja mehrere Abende da gespielt. Und ich hatte dann irgendwie Karten für die Mitternachtsshow, war ja zum Glück gerade 18. Also ging das gerade. Auf jeden Fall war das natürlich mega beeindruckend. Und so habe ich unendlich viel tolle Musiker später gesehen und auch genossen. Gar keine Frage. Das ist, aber da jetzt Dinge herauszuheben, ist gar nicht so einfach.
Ich glaube, das reicht schon. R.E.M. und Jimi Hendrix, es gibt wenige von unseren Hörern, die beide gesehen haben. Vor allen Dingen bei Hendrix auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat man, das ist ja auch völlig in Ordnung mit, bei der Menge an Emotionen und an tollen Erlebnissen. Und das soll ja noch weitergehen. Deswegen ist ja die große Frage, ohne Glaskugel, ohne Hellseherfähigkeiten, aber du hast es eben schon anmoderiert, vielleicht nochmal, wo denkst du, geht denn die Reise für Live-Events, wo geht die Reise für Musikclubs in der Zukunft hin? Musikclub gleich Disco, gleich Club, gleich wie auch immer, aber das ist ja völlig egal, ob das ein Rockschuppen, eine Schlagerbar, ein Party oder eine Techno-Location ist oder ein Live-Club. Was glaubst du, wo geht's hin?
Ganz schwierige Frage. Also ich sag mal so, ich glaube, dass die geförderte Kultur, also die staatlich geförderte Kultur, die wird diese Krise überleben. Die werden nicht in...
Also, Operettenhäuser, Theater,
ja, ja, sowas die werden von der Substanz her das überleben. Die Frage ist von der privatwirtschaftlichen Seite, wie es da aussehen wird. Das ist im Moment nicht absehbar. Also das hängt sicherlich davon ab, ob sich im nächsten Jahr die Dinge wieder anfangen zu normalisieren und dass man wieder... Es muss ja planbar werden, weil du kannst ja keine Konzerte machen, die du nicht vorher monatelang schon geplant hast. Na, das ist ja gar nicht machbar. Du kannst doch nicht sagen, ich mache übermorgen ein Konzert. Wie soll das funktionieren? Das ist nicht organisierbar. Das wissen wir beide vom Eventgeschäft genauso. Wir können auch nicht aus dem Stegreif, kannst du vielleicht eine kleine Geburtstagsfeier.
Ich sage jetzt mal schwierig.
Ja, schwierig.
Nein, geht nicht.
Also die Frage ist, wo geht das hin? Meine Hoffnung ist wirklich, dass im nächsten Jahr jetzt durch Impfstoff, durch besseres Verstehen dieses Virus, durch Schnelltests, durch bessere Medikamente und auch Aufstockung von Gesundheitsbehörden, sodass die Nachverfolgung wieder einfacher wird und ne, dass wir dann in eine andere Situation kommen. Es muss möglich sein, dass Kulturveranstaltungen, Konzerte, nur jetzt beispielhaft Konzerte, möglich sind. Es geht nicht, dass das abgeschnitten wird. Das würde, glaube ich, einen massiven gesellschaftlichen Schaden anrichten. Also das ist absolut unumgänglich. Das muss jetzt sich im nächsten Jahr ändern. Weil sonst ist diese Branche tot.
Uwe, du sprichst mir aus dem Herzen, du sprichst der Branche sicherlich aus dem Herzen. Und ich bin ja gut in Zitaten. Ich zitiere da Richard David Precht sinngemäß, dass der Mensch natürlich sehr, sehr gerne einen Mammut zusammen jagt, aber dass der Mensch viel, viel lieber einen Mammut gemeinsam am Lagerfeuer verspeist. Und ob dieses Mammut nun vegan, vegetarisch, genderneutral, aus Musik, aus Tanz, aus Wein oder aus einfach nur einem Gespräch besteht, sei mal dahingestellt. Und ich glaube, wir beide haben einige Abende, wo wir gemeinsam mit Mammuts verspeist haben, hinter uns und hoffentlich noch vor uns. Deswegen meine letzte Frage, ja. Wo geht deine Reise hin? Was ist, ja, dein, genau. Was ist deine Vision?
Also das eine ist ja, ich hab zwei Firmen, wo ich, ne, also wo ich selbst aktiv bin. Bei Urban Scoop bin ich ja nicht aktiv, da ist ja hauptsächlich Nico aktiv. Bei der Festivalfirma, die eben versucht hat, ein neues Festival hier in Hamburg auf die Beine zu stellen zum Thema Beatles.
Darauf wollte ich nochmal hinaus.
Da ist es einfach, das wird, also vor 22, glaube ich, wird man so ein Thema gar nicht anfassen können. Okay. Weil im nächsten Jahr wird das alles noch nicht so sein, wie das sein muss. Und wenn du so einen Vorlauf wieder einleitest, was ich eben schon gesagt habe, und wieder beginnst zu planen, dann muss sicher sein, dass es auch stattfinden kann. Also ich würde es nicht nochmal planen wollen, wenn gar nicht sichergestellt ist, ob das überhaupt stattfinden kann. Das wäre gar nicht machbar. So, und meine andere Firma, High Life Events, da ist es so, da kommen wir halt jetzt irgendwie erstmal über die Zeit so und hoffen natürlich auch, dass unsere Kunden und wir dann quasi im nächsten Jahr vielleicht schon wieder das eine oder andere machen können. Wir orientieren uns auch ein bisschen neu. Also von daher, da habe ich auch die Hoffnung, dass wir das irgendwie überstehen und daraus kommen aus der Geschichte. Ja, privat ist es natürlich so, dass ich in einem Alter bin, wo man eben dann auch schon weiß, dass man nicht mehr für ewig plant.
Ja, ist doch so.
Ja, ist doch so.
Wir haben noch mal gute Jahre zusammen.
Das ist so wie so eine Eieruhr, wie so eine Sanduhr. Ne? Du weißt, da ist nicht mehr so viel Sand drin, wie der mal war, als du angefangen hast auf der Reise. Ne? Also das ist nichts Schlimmes, weil das gehört ja zum Leben dazu. Also und insofern überlegt man natürlich auch, was kann man eigentlich noch mal machen, weil ich habe das ja nun auch ewig lange gemacht. Also übrigens nicht 40 Jahre, wie du denkst, sondern ich habe ja wirklich erst Anfang der 80er Jahre angefangen und da war ich dann, also Musikbranche kam dann nach und nach, also das ist ja vielleicht ist schon über 30 Jahre.
Oh, sind Anfang der 80er, dann, ist 40 Jahre.
Ja, sind dann doch schon, es kommt mir so ein bisschen verrückt.
So.
Kommt mir so ein bisschen verrückt vor.
Ja, das ist mir so verrückt, aber ich weiß.
Es ist ja dann wohl doch so. Ja, ja, klar. Also High Life ist jetzt in diesem Jahr übrigens 30 Jahre alt.
Ja.
Ne? Also das ist auch lustig. Aber wir haben dieses Jahr gar nichts gemacht, weil wir einfach, ich habe alle auf Kurzarbeit und wir können gar nichts machen. Ja. Ne? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt, also ich freue mich, dass ihr das könnt, dass ihr in der Lage seid, dass ihr Jobs habt, dass ihr gute Aufträge habt und dass ihr hier irgendwie gut durch die Zeit kommt. Das freut mich sehr. Das ist bei uns ein bisschen anders gearbeitet, liegt sicherlich an den unterschiedlichen Kunden, die wir haben, weshalb wir auch übrigens ja nie Konkurrenten waren, wie ich finde, sondern wir waren Mitbewerber, aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich für mich suche auch noch ein bisschen nach was anderem, nochmal was machen, was mich nochmal neu herausfordert. Da bin ich dran und überlege. Aber erstmal geht es natürlich in erster Linie darum, das jetzt zu überstehen und diese Krise durchzustehen und dass die Firmen weiterlaufen können.
Und Dinge einfach zu machen. Und dafür kenne ich dich und schätze ich dich auch sehr, dass keiner von uns, wie ein bekannter Fußballer sagen würde, den Sand in den Kopf steckt. Oder andersrum oder beides.
Nee, wir haben ja tolle Mitarbeiter. Ich meine, natürlich kann man sagen, ach nö, ich höre jetzt einfach auf und dann mal gucken, was dann kommt. Aber das macht ja keinen Sinn. Ich meine, wenn man so lange am Ball ist, so ihr seid jetzt auch schon 20 Jahre da, dann schmeißt ihr das doch nicht einfach mal eben die Ecke, nur weil jetzt ein Corona um die Ecke kommt. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also dafür haben wir, glaube ich, gemeinsam in der Firma einfach zu viel auch erreicht und auch zu viel Fähigkeiten entwickelt. Das kann man nicht einfach wieder aufgeben, finde ich.
Und das wird auch keiner, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Ich wünsche mir persönlich natürlich das Beatles Festival. Ich bin damit auch aufgewachsen. Über meine Eltern, Yellow Submarine, dieses Plattencover, weiß ich wie heute, das lag bei uns genau wie alle anderen möglichen Platten rum. Deswegen wünsche ich mir sehr, sehr, sehr für dich, für uns, für die Branche, für Hamburg und für die Welt das Beatles Festival 22. Ich wünsche mir auch noch viele, viele Lagerfeuersituationen mit dir. Gemeinsame Ideen gibt's ausreichend. Und bin extrem froh, dass du unser Freund, dass du mein langjähriger Begleiter und dass du da bist. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Uritz.
Ja, also ich bedanke mich auch und ich muss wirklich sagen, ich gratuliere euch, dass ihr diese 20 Jahre so wahnsinnig toll, die ganze Entwicklung, die von Event Labs bis zu Nest One gegangen ist, ich bewundere das sehr. Ich freue mich massiv für euch und auch diese Power, die dahinter steckt, diese Leidenschaft, die ihr eben auch vermittelt, also speziell du, aber eben auch dein Team und so weiter, das finde ich großartig und da kann ich nur wünschen, dass das so weitergeht und so, was ich sehe, wird es auch so weitergehen, bin ich sehr überzeugt.
Vielen lieben Dank. Dankeschön, Uritz.
Danke dir.